Herzlich willkommen im Wartezimmer Kinderwunsch. Zurzeit sind alle Leitungen belegt. Wir möchten Sie um noch etwas Geduld bitten, denn es sind aktuell 158.283 Paare vor Ihnen dran. Lehnen Sie sich zurück, nehmen Sie den Druck raus und fahren Sie entspannt in den Urlaub. Wir werden Sie anrufen, sobald es uns möglich ist. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine erholsame Zeit und eine gute Überbrückung mit unserem Podcast.
Bitte warten Sie.
So, hallo zusammen und herzlich willkommen heute zu unserer nächsten Podcast-Folge. Und tatsächlich bin ich heute alleine, weil ich relativ viel heute zu dem Thema Immunologie im Kinderwunsch erzählen möchte. Und ich glaube, und das ist auch der letzte Teil unserer Geschichte, dem da André ja natürlich auch jetzt nicht so viel in das Thema involviert ist, weil bei der Immunologie geht es immer um die Frau, habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt heute mal schnell alleine und werde mal ein bisschen ausführlicher erzählen, was wir da alles schon gemacht oder was ich da schon habe alles testen lassen, was da so die Erkenntnisse sind, wie da auch die Ärzte überhaupt dazu stehen, weil das ja ein unglaublich umstrittenes Thema ist. Und ja, was wir da auch zu mir und meinem Kinderwunsch rausgefunden haben, weil ich finde, das ist ein sehr spannendes Feld. Das ganze Thema kommt aus der Transplantationsmedizin, weil die glauben, in dem Moment, wo dein Embryo sich bei dir einnistet, dass ähnliche Prozesse stattfinden wie bei einer Nierentransplantation, ne? Und deswegen sind da auch die Therapieempfehlungen sehr, sehr ähnlich. Ist aber, wie gesagt, sehr umstritten, ob da wirklich diese Theorie dieser Transplantationsmedizin zutrifft. Genau, aber bevor wir jetzt schon hier in die wissenschaftlichen Diskussionen einsteigen, die ich auch gar nicht führen kann, weil ich gar keine Ärztin bin, sondern nur Betroffene. Und ich möchte aber natürlich so ein bisschen auch von meinem Weg weiter erzählen, weil wir haben damals bei der vorletzten Folge aufgehört an der Stelle, als ich wieder einen gescheiterten Transfer hatte, eben über diese ICSI Naturell Methode. Und da sind wir vom Zeitpunkt im Mai 2024 oder Mai 2024. Ja, wie ging es dann eigentlich weiter, ne? Das war dann nämlich der 7. gescheiterte Transfer. Ich muss dazu sagen, dass wir natürlich auch parallel, unabhängig von der Immunologie, vieles haben testen lassen. Also vieles habe ich ja jetzt auch schon erzählt, was wir haben testen lassen. Wir haben aber auch noch meine Gerinnung zum Beispiel testen lassen, die unauffällig ist. Wir haben eine Chromosomenanalyse gemacht, also auch meine Genetik oder auch vom André. Wir haben beide unsere Genetik testen lassen, auch alles unauffällig. Ich habe ein Mikrobiom von meiner Gebärmutter einen Abstrich nehmen lassen. Das war auch alles wunderbar. Dann haben wir die DNA-Fragmentierung der Spermien vom André testen lassen. Die war allerdings nicht so wunderbar. Dazu würde ich allerdings aber gerne eine eigene Folge machen. Aber die war jetzt auch nicht extrem erhöht. Also da war der Wert bei 32%. Ja, ist natürlich leicht erhöht. Aber wie gesagt, da möchte ich heute gar nicht im Detail drauf eingehen. Das machen wir dann bei einer Folge, wo wir uns nur um die Spermien nochmal, ja, im Detail auch nochmal austauschen, weil da hast du wirklich auch viele Handlungsmöglichkeiten als Mann, die nämlich auch zu verbessern. Also ne, nicht, wenn es ganz schlimm ist, aber wenn so leichte Veränderungen sind im Spermienbild oder auch leichte DNA-Veränderungen zu sehen sind, hast du da definitiv Handlungsmöglichkeiten. Genau. Und auf jeden Fall hatte ich dann hier meinen letzten Transfer. Und was ist dann passiert? Der Körper hat eine richtig, richtig dicke, fette Zyste produziert. Das heißt, ja, die war wirklich extrem groß, die ging bis zu 6 cm und hat natürlich alle Symptome mitgebracht, die man sich so vorstellen kann, die ich natürlich auch mal habe. Es war für mich natürlich extrem ärgerlich, weil ich wollte eigentlich die ganze Zeit stimulieren. Ja, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, mit diesen ICSI Naturels, ich komme nicht vorwärts. Ich weiß, dass ich bei einer Stimulation jetzt auch nicht die Riesenausbeute habe, aber ich habe zumindest eine Chance auf 2-3 Follikel. Und ja, wollte halt die ganze Zeit stimulieren und dann war diese blöde Zyste da und das hat mich einfach extrem aufgehalten und natürlich auch extrem genervt und ja, aber man kann halt nichts dran ändern, man muss halt warten. Naja, auf jeden Fall habe ich natürlich auch mit der Ärztin drüber gesprochen, wegen den Transferen, woran kann denn das jetzt liegen, ja, dass ich da 7 Transfere, dass sich da nichts eingenistet hat. Und ich hatte natürlich auch das Thema Immunologie angesprochen, meinte, Mensch, kann da nicht auch noch irgendwie was anderes sein, ne, weil natürlich bei 7 Transferen, dass da jede Eizelle so schlecht ist. In meinem Alter, finde ich, Weiß ich nicht, ne? Also gut, man sagt halt 12, ne? 12 Eizellen oder halt 12 Blastozysten und dann bist du schwanger oder halt 12 Transfere und dann bist du schwanger, weil du statistisch gesehen ja in einem Jahr mindestens eine gesunde hast. Also deswegen 12. Aber ja, irgendwie fand ich das schon komisch, ne? Bei 7 Transferen, da wird man einfach stutzig und man fragt sich, ob man halt auch die richtige Strategie noch fährt. Und deswegen dachte ich mir, also bevor wir jetzt da irgendwas auslassen, ich möchte gerne die Immunologie untersuchen lassen. Und die Ärztin damals, wo ich eben diese ICSI Naturels gemacht habe, ist da überhaupt kein Freund davon gewesen. Also die hat gar nichts von diesem Thema Immunologie, Transplantationsmedizin gehalten und war deswegen auch nicht bereit, da irgendwie Tests oder so veranlassen, weil einfach die Sinnhaftigkeit aus ihrer Sicht nicht da war. Aber natürlich schwirrt das die ganze Zeit bei einem im Kopf rum und man denkt sich, naja, ne, ist glaube ich verständlich, lieber mal alles versuchen, nicht, dass man es am Ende bereut. So, und dann habe ich mich selber auf den Weg gemacht. Und zwar, nachdem ich ja keine Überweisung oder irgendwas hatte, wollte ich unbedingt eine Gebärmutterschleimhautbiopsie nehmen lassen und die auf Killerzellen und Plasmazellen testen lassen. Weil das hatten wir Stand heute nach diesen 7 Embryotransferen noch nie gemacht. Ne? Also wir hatten in keinster Weise irgendeine immunologische Untersuchung vorgenommen. Und ich hatte mir aber schon gedacht, da gibt es ganz sicher ein Thema, weil ich habe super viele Autoimmunkrankheiten, ich habe Allergien, ne? Also da ist definitiv, mein Immunsystem reagiert definitiv drüber. Und Endometriose ist ja auch eine Autoimmunerkrankung und auch die Adenomyose ist eine Autoimmunerkrankung. Also da ist einiges bei mir im Magen. Ja, und so war es natürlich dann auch. Dann habe ich mir da diese Überweisung eben nicht einholen können und habe mich erkundigt, wo man eben hingehen kann. Und dann hatte ich in Regensburg, 2,5 Stunden von uns, bin dann dahin gefahren und habe da ein Erstgespräch gemacht. Und die waren da auch ganz offen und meinten, ja klar, können wir einfach machen so, ne, gar kein Thema. Und dann hatte ich da einen Termin im April und hatte dann, ich muss dazu sagen, das war noch alles vor dieser ICSI, ne, vor dieser letzten gescheiterten ICSI. Das lief nämlich alles so ein bisschen parallel natürlich. Und ich hatte dann Plasmazellen und Killerzellen testen lassen. Und ich muss auch sagen, dass diese Gebärmutterschleimhautbiopsie, finde ich, schon schmerzhaft war. Weil es ist halt wieder dieser unangenehme Stich und Druck, ne? Weil die gehen ja da schon mit so einem kleinen Messerchen oder was auch immer das ist, in die Gebärmutter rein und schneiden da einen kleinen Teil der Schleimhaut raus. Und das ist schmerzhaft. Also für mich war das sehr schmerzhaft und das ist ja immer so die Frage, wie lang ist dieser Schmerz? Und das Problem ist, dass der Schmerz etwas länger ist als bei einer Punktion. Ja? Und dadurch fand ich das sehr, sehr unangenehm, weil das halt jetzt nicht nur 1-2 Sekunden war, sondern das war halt 10 Sekunden, ne? Oder auch 15 Sekunden. Und das muss man dann schon auch wegatmen, weil ja, das ist nicht ohne. Na gut, ich habe es auf jeden Fall überlebt und danach auch keine Schmerzen gehabt. Das war auch alles gut. Muss ich aber nicht nochmal machen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Dann kam nach ein paar Wochen das Ergebnis. Und das Ergebnis kam dann, als ich nämlich schon diese letzte ICSI Naturell gemacht hatte und auch schon den Embryo transferiert hatte. Das heißt, ich glaube so 2-3 Tage nach dem Transfer kamen nämlich die Ergebnisse. So. Und da kam raus, dass meine uterinen natürlichen Killerzellen, ne, diese NKZ, die sind auch mit so einem, frag mich nicht, was das ist, aber da steht immer CD56+. Ich hatte einen Wert von 596 Zellen pro Quadratmillimeter. Und der Normwert liegt bei 41 bis 299, also schon definitiv erhöht. Man sagt, ab 600 Zellen pro Quadratmillimeter, da sind sie deutlich erhöht. Also ich bin so quasi kurz davor, dass sie deutlich erhöht sind. Aber jetzt die Frage, was sind eigentlich diese Killerzellen? Ne? Das sind nämlich die Wächter des Immunsystems. Und ja, die erkennen und töten Krebs und haben natürlich auch eventuell, ne, das ist laut der Theorie, das weiß man eben nicht, eine Abstoßreaktion des Embryos. Das wird vermutet. Weil Killerzellen sind eigentlich was total Gutes. Also die schützen uns eben vor schlimmeren Zellveränderungen und das ist ein sehr aktives Immunsystem. Und das spiegelt sich ja auch bei mir in den Autoimmunkrankheiten, Allergien wieder. Ne? Also mein Immunsystem ist einfach sehr aktiv. Das macht ihren Job vielleicht ein bisschen zu viel und ein bisschen drüber, aber es ist per se nichts Schlechtes, wenn du sowas hast. Ja, so jetzt hatte ich da diese Diagnose eben mit diesen 596 Zellen in einem Quadratmillimeter und habe dann folgende Therapieanweisung bekommen. Und zwar, ich sollte dann 5 bis 20 Milligramm Cortison nehmen täglich, also Prednisolon. Und das soll man natürlich beginnend auch schon kurz vor dem Transfer nehmen oder auch im Transferzyklus. Und dann Intralipid alle 2 Wochen. Intralipid ist eine Infusionslösung. Das ist eigentlich eine Omega-3-Infusion. Ja, aber Intralipid ist halt auf Sojaölbasis und ich habe eine Histaminintoleranz, also ein bisschen schwierig, ne? Also ich habe mich nie getraut, das Intralipid zu nehmen. Und ich hatte aber schon vor, irgendwann war ich mal bei der TCM-lerin. Und die hat mir damals nämlich auch diese Omega-3-Infusion empfohlen. Und dann hatte ich mir aber Omega-Wehen besorgt, weil das ist das Gleiche, nur auf Fischölbasis. So, und das habe ich halt einfach besser vertragen mit meiner Histaminintoleranz. Ja, dann habe ich das natürlich auch alles ganz brav noch während meinem Transfer gemacht. Hatte auch Cortison daheim, habe das dann genommen. Und der Transfer war ja dann negativ, ne? Hatte ich ja letztes Mal schon erzählt. Also das hat ja dann auch in keinster Weise irgendwas sich erhöht oder es ist einfach nichts passiert. Ja, so, dann dachte ich mir, naja, also irgendwie das Thema ignorieren will ich halt jetzt auch nicht. Aber gut, ich hatte noch ein zweites Ergebnis, und zwar, wir haben ja noch die Plasmazellen checken lassen und da war die gute Nachricht, dass ich 0 Plasmazellen hatte. Das heißt, dass ich auch keine Plasmazellen habe und das ist gut, weil die könnten nämlich auf eine chronische Entzündung der Gebärmutter hinweisen. Und die werden immer so gekennzeichnet mit diesem CD138+. Also wenn ihr mal bei euch nachschauen wollt, ja. Wenn du da erhöhte Plasmazellen hast, dann wird in der Regel Antibiotika verschrieben. Und ich würde aber immer sagen, also wenn du dein Antibiotika fertig genommen hast, musst du unbedingt noch ein Probiotika nehmen. Ne? Weil Antibiotika heißt ja antibiotisch, ne? Also deine ganzen Bakterienstämme und auch die guten werden zerstört. Und die musst du aber unbedingt danach wieder aufbauen. Deswegen brauchst du immer danach ein Probiotika. Weil Pro ist ja dann wieder mehr Bakterienstämme, aber halt gute und nicht die schlechten. Du willst ja nur die schlechten weghaben. Meine Empfehlung an der Stelle. Als Oberärztin oder auch nicht, aber halt als Betroffene. Ich bin ein großer Probiotika-Fan. Mein Mikrobiom war übrigens auch gut. Ne? Haben wir auch mal testen lassen zwischendrin. Also das ist auch wichtig. Da geht es auch um das Thema Probiotika. Aber gut, das ist wieder was anderes. Hat nichts mit der Immunologie so in dem Sinne, so im klassischen Sinne zu tun. Ja, und ich hatte eben diese 2 Ergebnisse, diesen gescheiterten Transfer. Und ich hatte einen Termin in Berlin beim Dr. Hannen. Also manche von euch kennen ihn. Das ist auch ein relativ polarisierender Kinderwunscharzt, Reproduktionsmediziner. Und der hat auch eine eigene Klinik, deswegen wollte ich da auch unbedingt mal hin, mir das mal alles anschauen. Der ist ein ganz großer Fan von, da auch die Zusammenhänge im Körper zu verstehen. Also wenn natürlich du ein Thema in der Fruchtbarkeit hast, hast du auch woanders Probleme, beziehungsweise lösen oft die anderen Probleme deine Unfruchtbarkeit aus. Ne? Also es hängt alles miteinander zusammen. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe viele Autoimmunkrankheiten und das ist für ihn ganz klar, dass das alles miteinander zusammenhängt, weshalb vielleicht ich auch in den vorzeitigen Wechseljahren bin, weil einfach so viele Entzündungen, stille Entzündungen im Körper herrschen. Und er kommt da auch so ein bisschen von so einer Alternativmedizin. Das heißt, er bringt da ganz viel mit. Also er ist natürlich ein Reproduktionsmediziner, aber auch so ein bisschen so ein alternativer Mediziner, der da gesamtheitlich auf den Körper schaut. Und das finde ich sehr spannend, weil ich finde beide medizinischen Ausrichtungen absolut wichtig in Kombination. Ne? Und das ist eigentlich was ich ja eigentlich gut finde. Und er hat da sich auch meine Geschichte angehört und hatte natürlich auch eine klare Meinung dazu. Habe ich gerade schon gesagt, also aufgrund dieser ganzen Erkrankungen, die ich halt sonst habe, ist es natürlich klar aus seiner Sicht, dass sich da auch die Fruchtbarkeit eben zurücknimmt. Aber man kann versuchen, diese Autoimmunkrankheiten natürlich zu unterstützen. Aber wahrscheinlich ist es jetzt auch schon zu spät. Ne? Also das ist natürlich jetzt auch ein Prozess, der jetzt ja auch schon sehr, sehr lange läuft. Ja, ich bin dahin, weil ich mir nicht ganz sicher war, wie geht es jetzt für mich weiter? Also wo möchte ich jetzt hin? Weil für mich war klar, ich möchte das Thema Immunologie mit behandeln lassen. Ich möchte das nicht mehr ignorieren, sondern ich möchte halt einfach da meine Infusion, mein Cortison oder wie auch immer nehmen. Und ich möchte auch, dass der Arzt das weiß und da mich nicht irgendwie für bescheuert erklärt, sondern ich kann mir das ja alles selber besorgen. Das ist ja jetzt nicht das Thema. Aber ja, ich möchte halt einfach, dass der Arzt das auch mit unterstützt und mit therapiert. Und beim Dr. Hannen wäre das so gewesen. Also der hätte das definitiv auch mit unterstützt und hat auch bei mir ganz klar gesagt, er glaubt, dass es sowohl die Eizellen als auch die Immunologie ist, warum es bei uns noch nie geklappt hat. Das war ganz klar seine Aussage. Ja, auf jeden Fall bin ich wieder nach Hause gefahren, habe da meine, keine Ahnung, 100 Seiten von ihm bekommen, was ich mir alles durchlesen sollte. Und ja, er hat da ganz, ganz viel für Patienten auch ausgearbeitet, auch Richtung Nahrungsergänzungsmittel, extrem viele Empfehlungen. Ich finde auch gute Empfehlungen, aber teilweise auch sehr, sehr hoch dosiert. Da bin ich etwas vorsichtiger, ne? Also kann man machen, aber ich, wie gesagt, habe da nicht immer so ein gutes Bauchgefühl dabei. Deswegen nehme ich es dann auch nicht so hoch dosiert. wie er das vielleicht empfiehlt. Und dann nehme ich es und dann aber auch nur eine gewisse Zeit, weil ich finde, manche Dinge muss man auch nicht ständig supplementieren. Aber gut, das wird er sicherlich anders sehen. Ich habe da halt auch meine eigene Meinung einfach. Und mir war es aber wichtig, seine Meinung auch nochmal zu hören. Und ja, war auf jeden Fall wertvoll. Naja, ich hatte auf jeden Fall überlegt, soll ich da jetzt hinwechseln? Also soll ich jetzt nach Berlin gehen und mich da einfach noch von ihm begleiten lassen? Die Alternative war, dass ich nach Pasing hier gehe, in München-Pasing, das Kinderwunschzentrum. Da ist ja auch dieser sogenannte Dr. Würfel, der ja auch sehr viel zu dem Thema Immunologie sich spezialisiert hat, da auch Studien ja, gemacht hat, erstellt hat, wie auch immer. Und da auch eine Koryphäe in seinem Gebiet ist und sehr gefeiert wird und sehr viele wollen zu ihm. Dr. Würfel nimmt keine neuen Patienten mehr an. Ich versuche das jetzt schon seit über einem Jahr. Da habe ich einfach keine Chance im Moment. Und dann gibt es aber eine Kollegin oder eben die sind natürlich noch mehr Ärzte in dieser Klinik und ich hatte von einer schon gehört, die da auch wohl einen ganz guten Job macht und die sich eben auch mit dem Thema Immunologie sehr auseinandersetzt. Und dann dachte ich mir auch, komm, warum machst du es so kompliziert? Warum extra nach Berlin? Gehst du doch nach Pasing hier, ne, 20 Kilometer entfernt von meinem Zuhause. Warum nicht auch mal einfach? Dann habe ich mich eben für die Klinik in Pasing entschieden. Einfach aus ja, Einfachheitsgründen. Und habe dann da auch ein Erstgespräch gehabt. Und auch die Ärztin, bei der ich dann war, hat auch bei mir gesagt, nee, also sie glaubt schon auch, dass nicht nur die Eizellen, sondern auch die Immunologie ein Thema sind. Und dann haben wir da noch mal ein bisschen was getestet. Dann haben wir auch immunologische Parameter, wie zum Beispiel diese B- und T-Lymphozyten und solche Geschichten noch mal genommen. Haben auch die Chlamydien uns noch mal angeschaut mit IgA und IgG. Es war aber alles soweit in Ordnung. Und wir haben natürlich auch, ich muss hier mal kurz umblättern, weil ich muss mir das immer aufschreiben, diese ganzen Werte, haben uns natürlich noch die Killerzellen im Blut testen lassen, unter anderem auch die Zytotoxizität. Das ist was, was auch Pasing oder Dr. Würfel entwickelt hat, soweit ich das verstanden habe. Und da wird dann quasi von den Killerzellen nochmal getestet, welche davon sind wirklich zytotoxisch. Weil nicht alle Killerzellen, habe ich ja vorher schon gesagt, sind schlecht. Ne? Also Killerzellen haben ja auch was Gutes, aber die, die halt toxisch sind, die sind das Problem. So, und dann haben wir das getestet. Das war Ende Juli. Und dann war ich da eigentlich gar nicht, also dann waren die gar nicht so zytotoxisch. Ne? Also da habe ich da einen Wert von 22% gehabt und die Referenzwert 0 bis 12. Und bei dem anderen Wert hatte ich 12%, da wäre die Referenz 0 bis 18, also da bin ich absolut im Bereich. Und dann gab es noch einen Wert mit 18, da wäre der Referenzbereich 0 bis 24, also auch innerhalb des Referenzbereichs. Das heißt, so zytotoxisch waren meine Killerzellen nicht. Ja, und dann waren wir so ein bisschen unsicher, so, also irgendwie passt jetzt der Befund irgendwie auch gar nicht so zu unserem Bauchgefühl. Ja, testen wir nochmal eine Woche später. Dann haben wir es nochmal getestet. Ja, und das fand ich sehr, sehr interessant, weil da seht ihr mal, wie, ja, diese Aussagen einfach in keinster Weise Aussagen sind. Eine Woche später hatte ich halt ganz andere Werte, also komplett anders. Ich war überall immens aus dem Referenzbereich raus. Und ja, finde ich halt schwierig, wenn Werte so extrem schwanken von Tag zu Tag. Also ich weiß nicht, ob man davon wirklich eine Therapieempfehlung ableiten kann. Keine Ahnung. Also ich hätte es vielleicht noch ein drittes Mal genommen, wenn ich jetzt Ärztin gewesen wäre, um zu prüfen, ob das wieder vielleicht ein Mittelwert ist oder so. Aber ja, ich finde, aus zwei Werten kriegst du da nicht unbedingt eine Aussage. Wie gesagt, ich bin keine Ärztin. Ich kann immer nur so von meiner Logik heraus sprechen. Ja, und dann hieß es aber, wir machen jetzt trotzdem deine Therapie. Fand ich auch gut, ne? Hätte ich jetzt auch sowieso gewollt, unabhängig von diesen Toxizitätswerten. Und zwar haben wir gesagt, kein Cortison, weil die da nichts von Cortison halten. Also es ist immer, fragst du drei Ärzte, hast du drei Meinungen. Der eine sagt mit Cortison, die andere ohne. Also ne, es ist immer ja, sehr unterschiedlich alles. Und dafür hatte sie mir aber empfohlen, wir machen jetzt bei Ihnen die sogenannten Immunglobuline, die IVIG, aber nur mit 5 Milligramm, anstatt dieser Omega-3-Infusionen. Und die sind angeblich, ne, auch umstritten, sagt auch wieder jeder Arzt was anderes, aber die sind angeblich nochmal ein bisschen stärker. Also gerade wenn die Toxizität relativ hoch ist, dann machst du eigentlich Immunglobuline. Ja, bei mir war die jetzt ja nicht so hoch, aber nachdem ich schon so viele Versuche hatte, haben sie halt gesagt, komm, das machen wir jetzt einfach. Und ich war ja auch bereit, das zu bezahlen, weil Immunglobuline jetzt 5 Milligramm kosten 500 Euro. Das ist eine Infusion. Und zum Vergleich, irgendwie so eine Fischöl-Infusion, also Omega-Ven oder so, ich weiß gar nicht mehr, aber ich glaube, die hat so 30, 40 Euro oder so gekostet. Also das ist natürlich schon eine Hausnummer, 500 Euro. Und manche kriegen ja auch die 10 Milligramm Immunglobuline und die kostet 1000 Euro, ne, für eine Infusion. Aber die nimmst du natürlich auch nicht alle zwei Wochen, sondern die bekommst du halt einmal zum Transfer. Und dann halt, wenn du schwanger sein solltest, dann nochmal irgendwann, muss man, glaube ich, anhand der Werte dann auch entscheiden. Genau. Und die Fischölinfusion bekommst du natürlich viel häufiger. Also da summiert sich das schon auch irgendwo, ne? Wenn du die dann 5-mal bekommst, ne? Das ist dann auch viel Geld. Naja, aber wir sind ja auch nicht im Kinderwunsch zum Sparen, ne? Also das ist ja auch hier eh alles teuer. Also da geht das Geld raus. Du, da sind 500 Euro wie 50 Euro mittlerweile. Also ein Schnäppchen quasi. Nicht ganz. Naja, dann haben wir halt eben entschieden, dass das uns meine Therapie sein soll. Ja, Immunglobuline werden normalerweise eingesetzt, um für Menschen mit Immundefekten häufig krank sind, aber halt schlimm krank sind. Ne? Jetzt nicht irgendwie, weil sie ständig einen Schnupfen haben, sondern da schon auch schlimmere Krankheiten sind. Und das sind halt irgendwie IgG-Antikörper oder so. Dann hatte sie mir noch empfohlen, ich sollte auf jeden Fall Granulozyt nehmen. Das hatte ich mir schon gedacht, dass ich das nehmen soll, weil das auch nochmal auf das Immunsystem mit. Ja, das ist jetzt die Frage, was macht Granulozyt, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall ist es auch was, was das Immunsystem nochmal runterfährt. Das heißt, das könnte auch tatsächlich bei Killerzellen helfen und bei diesen sogenannten Kier-Genen. Achtung, da kommt wieder was Neues, weil das habe ich auch unabhängig von den Ärzten machen lassen. Im April habe ich nicht nur die Killerzellen und Plasmazellen testen lassen, sondern auch diese sogenannten Kier-Gene. Und die kannst du nämlich bei der DKMS anfragen. Das heißt, ich habe einen Speicheltest gemacht, habe mich bei der DKMS angemeldet, was ja auch eine absolut sinnvolle Sache ist, habe da Geld hingespendet und habe sie darum gebeten, mir eine Auswertung eben zu meinem Speichel zu geben. Und da sind dann eben diese sogenannten Kier-Gene enthalten. Und Kier-Gene sind Killerzellen, Immunglobuline, ähnliche Rezeptoren. Also ihr seht schon, das geht schon wieder in diese Killerzellen-Richtung. Es sind halt irgendwelche Rezeptoren, also die im Zellmembran von Killerzellen sitzen. Und die wiederum haben irgendwie, oh Gott, ich kann es auch gar nicht genau erklären. Was ich aber sagen kann ist, es gibt eine ganze Liste an Kier-Genen und ganz viele verschiedene. Und bei ganz vielen war ich negativ. Und wenn da negativ steht, dann bedeutet das, dass mir diese Kier-Gene fehlen. Also diese Rezeptoren in den Killerzellen fehlen mir. Und die sind aber wichtig für eine Schwangerschaft. Angeblich, ne? Wir sind hier immer in dieser Hypothesentheorie, weil es ist alles nicht hundertprozentig belegt. Genau die wichtig für eine Schwangerschaft sind oder eben auch häufig ein Thema bei Fehlgeburten sein könnten, die fehlen mir. So, und wenn man aber dann dieses Granulozyt nimmt, dann ist da wohl das Immunsystem, ja, was auch immer es dann ist, aber es ist wohl, wenn diese bestimmten Kier-Gene fehlen, dann bekommst du Granulozyt. So, mehr kann ich tatsächlich auch dann gar nicht erklären dazu. Und deswegen habe ich noch Granulozyt bekommen. Das heißt, ich habe Immunglobuline und Granulozyt bekommen. Kein Cortison, das war meine immunologische Therapie-Empfehlung. Was wir auch noch haben mit testen lassen, ist diese HLA-Typisierung und das HLA-Matching. Weil diese HLA-Gruppen, ich habe auch keine Ahnung, was ein HLA ist, da gibt es eben auch verschiedene, A, B, C, D und dann Gruppe 1, 2 und so weiter. Diese Gruppen werden miteinander verglichen. Und zwar, ich habe eine Typisierung und der André hat eine Typisierung. Und wenn du diese beiden HLA-Typisierungen miteinander matchst, ne, oder vergleichst, dann gibt es da bestimmte Matches, die halt gut passen für den Kinderwunsch und halt Matches, die nicht so gut passen für den Kinderwunsch. Also auch da könnte eine Fehlgeburtenrate erhöht sein. Auch wieder Hypothese. Wir haben das eben matchen lassen. Und dieses HLA habe ich auch von der DKMS bekommen. Ne? Also das haben die alles mit den Kier-Genen und das HLA haben die mir alles zur Verfügung gestellt. Das kommt alles aus dieser Transplantationsmedizin, ja. Und dann haben wir das, also die würden zum Beispiel auch eine Spenderniere anhand des HLAs, würden die das raussuchen. So, und das haben wir eben auch machen lassen. Und bei uns war aber alles unauffällig, also das batcht, da ist kein Problem. Und deswegen braucht es da auch keine Therapie. Da gibt es dann nämlich auch so Immunisierungen, da kannst du dich dann quasi auf deinen Partner immunisieren lassen. Das ist dann wie bei so einer Pollen-Immunisierung, wo du dann, was auch immer, zentrifugiert in dein Blut gespritzt bekommst. Ne, also da kenne ich mich auch nicht aus, mussten wir zum Glück auch nicht machen, wäre bei mir auch nicht gegangen, weil, Achtung, das ist wichtig, wenn dann nämlich was bei euch rauskommt und ihr aber bestimmte Autoimmunkrankheiten habt, könnte das an den Partner übertragen werden über diese Spritzen, die du dann, weil du dich ja dann immunisieren lässt gegen den Partner. Und ja, deswegen wäre das bei uns eh keine Therapieempfehlung gewesen. Also unabhängig davon hätten wir es auch nicht machen können. Aber es war natürlich schon eine Information, die ja auch durchaus mal interessant sein kann. Ne? Ja, So, jetzt habe ich mal alles erzählt. Also das heißt Killerzellen, Plasmazellen, Kiergene und HLA-Matching. Das sind so diese typischen immunologischen Parameter. Killerzellen kannst du in der Gebärmutter, Schleimhaut und im Blut testen lassen. Ich habe eben erhöhte Killerzellen, wobei das wohl ja auch sehr stark schwankt. Und ich habe Kiergene, die mir fehlen, die aber relevant sind für die Einnistung. Und wir haben kein Problem mit dem HLA-Matching. Also da passen wir zusammen. Genau, ja, aber jetzt gibt es da noch einen sogenannten Dr. Pfeiffer. Da möchte ich nochmal was dazu sagen. Oder auch Dr. Reichel-Fens. Das sind Immunologen, also das sind keine Reproduktionsmediziner, sondern Immunologen, die sich auf das Thema Kinderwunsch spezialisiert haben. Weil auch dieses ganze Thema Transplantationsmedizin auch sehr viel mit Immunologie zu tun hat, so wie ich das verstanden habe. Und Dr. Pfeiffer sagt zum Beispiel, immer wenn du erhöhte Killerzellen hast, weil der testet das immer im Blut. Und ganz viele sagen zum Beispiel, dass diese Killerzellen im Blut in keinster Weise irgendeine Aussage treffen können. Und wenn Killerzellen aussagefähig sind, dann in der Gebärmutterschleimhaut. Deswegen hatte ich das auch als erstes gemacht, weil das angeblich das Einzige ist, was zählt. Aber fragst du drei Meinungen, kriegst du drei Ärzte, hast du drei Meinungen. Dann gibt es die Immunologen, die testen das nur im Blut, weil die können ja gar keine Gebärmutterschleimhautbiopsie von dir entnehmen. Und die testen das natürlich ja, in ihren Laboren. Und da gibt es natürlich dann so Therapieempfehlungen wie, der sagt zum Beispiel wieder Cortison, Vitamin D und Omega-Ven. Und kein Intralipid, sondern Omega-Ven unbedingt, ne? Also da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Aussagen. Oder Dr. Reichel-Fens sagt, ich glaube, die sagen Cortison und Intralipid. Ne? Also da ist es wieder, oder wobei, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall sagen die Intralipid. Also auch da unterscheidet es sich manchmal. Ne? Und ja, also man sieht, es ist nie alles so richtig eindeutig. Ob man jetzt zu einem Immunologen noch zusätzlich gehen muss, könnte natürlich sinnvoll sein, wenn du einen Transfer hast und dann währenddessen deine Blutwerte ständig kontrollieren lassen kannst, wie sich der Körper verhält, wenn er dann ein Embryo hat. Ne? Dann kannst du entsprechend auch mit dem Cortison reagieren oder eben auch mit den Infusionen. Aber ja, es ist halt alles auch immer Geld. Ne? Und wer gibt dir dann so eine Überweisung für so einen Immunologen? Da ist halt auch wieder keiner bereit, diese Kosten zu tragen, weil da sind ja auch wieder Laborkosten von über 1.000 Euro. Und ja, das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Also ich finde, man muss für sich immer abwägen, wo gehe ich hin. Deswegen bin ich dann nach Pasing gegangen, weil ich das Gefühl hatte, die haben sich halt wirklich auch mit Immunologie beschäftigt. Aber die tracken halt nicht meine Blutwerte während einem Transfer. Ne? Das ist halt dann wieder der Nachteil. Da gibt es halt dann eine Therapieempfehlung und die bleibt dann erstmal so. Naja, also ich muss auf jeden Fall sagen, ich bin bei dem Thema Immunologie ein bisschen skeptisch, tatsächlich. Also ich glaube in meinem Fall, dass ich einfach schlechte Eizellen habe, ja. Und das liegt ja auf der Hand mit diesen vorzeitigen Wechseljahren, der AMH-Wert und so weiter. Haben wir ja auch über die letzten Transfere gesehen. Das waren ja auch viele nicht so gute Embryos, ne? Es waren ja wirklich wenig gute dabei. Und ich glaube, dass da eher unser Problem liegt. Aber, und das finde ich ganz wichtig, ich würde immer die Immunologie mitbehandeln. Nachdem ich ja die Erkenntnisse habe mit den Killerzellen und diesen Kiergenen, werde ich die immer mitbehandeln. Ich weiß, dass das für den Körper absolut belastend ist, wieder so ein extremer Eingriff ist. Ne? Cortison überhaupt nicht geil, Granulozyt gar nicht geil. Also danach, ich habe da auch so richtig wie so eine Art Fieber, also kein Fieber, aber Schüttelfrost und sowas bekommen. Das sind schon heftige Knaller da oder auch die Immunglobuline, das ist schon nicht ohne. Ne? Das hat mal eben für 4 Monate mein Immunsystem darunter gefahren. Ich meine, das war geil, ich war 4 Monate nicht einmal krank. Das ist natürlich cool, ne? Kannst auf die Wiesen gehen und kriegst kein Corona. Aber ja gut, vielleicht hätte ich, weiß gar nicht, ob es gegen Corona hilft, aber es war zumindest die erste Wiesen, wo ich kein Corona bekommen habe. Also ich meine, die Immunglobuline sind da auf jeden Fall auch ein großer Eingriff im Körper und ja, das muss man für sich natürlich abwägen, ob man das möchte, aber ab einem gewissen Punkt, wenn man halt schon so viel versucht hat und man weiß, es ist ja auch nicht mehr so oft, ne? Also 7-mal würde ich das jetzt nicht nehmen, aber wenn ich weiß, ich mache das jetzt noch 1, 2, 3 Mal, dann würde ich es schon machen. Ich werde auf jeden Fall, wie ich es gerade schon gesagt habe, das immer weiter mit therapieren lassen, auch wenn ich davon nicht so überzeugt bin, weil das kommt daher, dass ich davon nicht überzeugt bin, dass ich bei unglaublich vielen Ärzten war. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich glaube, ich war bei 13 Ärzten oder 14 Ärzten und habe mir wirklich von allen die Meinung oder Feedback zu meiner Situation eingeholt. Es gab ganz wenige, die gesagt haben, dass sie glauben, dass die Immunologie ein Problem bei mir ist. Also sie glauben alle eher, dass es die Eizellen sind und nicht die Immunologie und dass das wirklich auch bei den wenigsten Ärzten ernst genommen wird, das Thema auch. Ne? Also ich persönlich habe erlebt, ich bin schon sehr lange auch in Instagram unterwegs und da habe ich auch schon viele Frauen auf ihrem Weg mit beobachtet und es gab schon welche, die da definitiv in Parsing dann auch schwanger geworden sind, weil sie dann diese ganzen immunologischen Behandlungen mitgemacht haben. Also diese Frauen gibt es auch, die haben dann den 10. oder 11. Embryotransfer gehabt und auf einmal hat es geklappt. Ja, man weiß es halt am Ende nicht. Ne? War das jetzt das gute Ei oder war es die Immunologie? Du wirst es nie rausfinden. Aber es gibt viele Frauen, die eben auch Fehlgeburtenprobleme hatten. Und da hatte ich den Eindruck, bei denen hat das geholfen. Ich weiß gar nicht, ob das bei der Einnistung so ein Riesenthema ist. Also ich habe irgendwie nicht so das Gefühl. Und ja, ich würde es aber trotzdem immer mit therapieren. Und ich finde es ein sehr spannendes Thema. Und es gibt auch eine Aussage von der Ärztin, die mir auch wirklich im Kopf hängen geblieben ist. Die meinte, Immunologie kann gar nicht ein Problem sein bei uns Frauen. Weil dann würde ja die Eizellspende gar nicht funktionieren, weil da bekommst du ja ein komplett fremdes Embryo, irgendwas. Also das ist ja absolut ein Fremdkörper und dann noch der Fremdkörper vom André. Also dann würde das ja auch nicht funktionieren. Da so eine Aussage, ja, macht auch irgendwie Sinn. Und ja, man muss halt einfach schauen, ja, wie viel Wert man eben auf dieses Thema legt und vor allem auch, wie viel Geld man da rein investiert. Da muss man schon auch ein bisschen aufpassen. Genau, das ist so viel dazu zu dem Thema Immunologie. Ich blätter mal kurz um, das hört ihr wahrscheinlich. Ich würde aber noch kurz eben von diesem letzten Versuch erzählen, den ich jetzt hatte. Der war nämlich im August oder das ist sogar der vorletzte Versuch gewesen. Weil meine Zyste hatte ich ja vorher erzählt. Ich habe die ganzen immunologischen Diagnosen parallel machen lassen, also von oder Februar, März, April, Mai, habe mir da viel Feedback auch dazu eingeholt und dann bin ich eben im Juli nach Parsing, da war meine Zyste allerdings noch da und dann haben wir da eben noch weiter rumgeforscht, eben an meinen Killerzellen und so weiter, haben dann diese Therapieempfehlung aufgeschrieben und dann war meine Zyste weg und dann konnte ich endlich einen Versuch machen. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe mich unglaublich gefreut, dass wir jetzt einfach wieder loslegen können, nachdem ich ja auch ganz viele neue Erkenntnisse hatte. Und ich wollte eigentlich stimulieren, schon die ganze Zeit, weil ich das einfach nach diesen Ixi Naturels wieder machen wollte. Und die Ärztin in Parsing hatte mir aber vorgeschlagen, dass wir nicht richtig stimulieren, sondern so eine genannte Mini-Ixi machen. Das heißt, da bekommst du Clomiphen und dann noch ein bisschen Porygon, also noch ein bisschen dieses FSH dazu und stimulierst halt mit viel geringeren Dosen als normalerweise. Ja, und das haben wir dann gemacht und ja, dann war schon das Problem, dass meine Schleimhaut sich halt überhaupt nicht aufgebaut hat. Das ist halt ganz normal unter Clomiphen. Normalerweise habe ich immer eine super Gebärmutterschleimhaut, aber unter Clomiphen war sie halt sehr schlecht. Und dann beim Ultraschall kam dann auch raus, dass sich nur ein Follikel entwickelt hat, was natürlich extrem frustrierend war, weil dafür brauche ich halt jetzt auch keine Stimulation, dass ich ein Follikel habe, weil den schenkt mir mein Körper auch umsonst. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe jeden Monat einen Eisprung, dafür muss ich jetzt nicht mir irgendwelche Medikamente reinhauen. Klar unterstützt das nochmal ein bisschen die Eizellreifung, aber ja, das ist natürlich frustrierend, weil es waren halt daneben noch 3 bis 4 oder sogar 5 kleinere Follikel zu sehen. Das heißt, die hätten auch alle wachsen können, die sind halt nur durch das Clomiphen einfach nicht angesprungen. Also mein Körper hat einfach keinen Bock auf Clomiphen. Das war natürlich jetzt nicht so toll. Und dann war die Überlegung, ob wir den Follikel rausholen zur Punktion und dann einfach weiter stimulieren in der zweiten Zyklushälfte, also so eine genannte Du-Stim machen, nennt sich das, damit wir diese anderen 3 bis 4 Follikel, die da noch rumschwirren, eben auch noch wachsen lassen könnten. Man weiß nicht, ob es funktioniert, das ist natürlich ein Experiment, aber kann funktionieren, ne? Dass wir halt die nicht verlieren. Ja, und dann wollte ich das machen und dann war aber das Problem das Geld, weil es ist halt sauteuer. Und ich muss euch sagen, die Kinderwunschkliniken haben keine Gnade, also die sind sehr, sehr teuer. Ja, dann habe ich tatsächlich, und ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war, aber aus finanziellen Gründen das nicht gemacht. Ja, das war natürlich dann schade, weil wir hatten ja dann nur diesen einen Follikel, weil die Schleimhaut dann auch nicht gut aufgebaut war. Haben wir ihn dann einfrieren lassen, den Follikel. Der war dann schon befruchtet, also so ein sogenannter Vorkerner. Und haben gesagt, gut, dann warten wir jetzt den Zyklus noch ab, bis die Periode kommt und dann machen wir im nächsten Zyklus den Transfer, weil die Schleimhaut halt nicht gut ist. Ja, dann hatte ich natürlich brutale Angst, dass wieder neue Zysten entstehen, weil diese kleinen 3, 4 Follikel da unten hier rumgeschwommen sind und ich die ganze Zeit Schiss hatte, dass die weiter wachsen und dann Zyste werden. Und ja, hatte ich auf jeden Fall auch eine sehr emotionale Achterbahnfahrt. Auf jeden Fall, es war dann September 2024, Zyklustag 1, alles gut, keine Zyste da. Dann das Go für den Transfer bekommen, haben dann eben alles vorbereitet. Und ich habe parallel noch eine Blasto eingefroren gehabt in der anderen Klinik. Die habe ich dann per Kurier, da gibt es ja extra so Kuriere, die diese Blastozysten dann von Klinik zu Klinik schicken. Hat mich auch nochmal, ich glaube, 300 Euro gekostet. Dann lag die dann auch in Pasing, meine Blasto. Dann hatte ich da quasi auch noch was auf Lager. Das heißt, der Plan war, wir wollten den eingefrorenen Vorzeller eben, den wir gerade erst ja auch entnommen hatten, den wollten wir auftauen lassen. Und wenn der es halt nicht schafft, bis Tag 5 hätte ich halt meine eingefrorene Blasto noch von der alten Klinik gehabt. Das war im April oder so, habe ich den mal entnehmen lassen, einfrieren lassen. Genau. Und dann haben wir das alles vorbereitet, eben mit Immunglobulin, 5 Milligramm, Granulozyt habe ich genommen ab Transfer und die Schleimhaut war auch wieder schön. Und was ich auch noch sagen muss, wir hatten dann noch 2 Tage vor dem Transfer, hatte ich noch ein Erstgespräch in Spanien gehabt, aber dazu mache ich noch mal eine eigene Folge, also warum wir dann auch da schon nach Spanien gegangen sind und da auch schon Erstgespräche gemacht haben und so, das würde ich wann anders mal erzählen. Ja, und dann war Tag des Transfers. Die Eizelle aus dem letzten Versuch ist ihm auch stehen geblieben, tatsächlich, wie ich es mir auch schon gedacht hatte. Ich hatte ja zum Glück dann noch die eingefrorene Blasto, die haben wir dann aufgetaut an Tag 6, weil die auch an Tag 6 eingefroren wurde. Und das war dann eine Blasto 6BC. Also der Embryo hatte die Bewertung B, die Plazenta die Bewertung C und hatten aber halt Immunglobuline, Granulozyte und so weiter alles dann genommen. Und das Ergebnis war HCG 0. Also ich hätte mir halt gewünscht tatsächlich, dass es mal ein bisschen hochgeht, weil dann hätte ich so ein, also versteht ihr, wenn das HCG dann ein bisschen hochgegangen wäre, mir hätten ja schon so 7 oder 8 oder 9 oder so hätte mir ja schon gereicht, um zu sehen, dass die Immunologie vielleicht funktioniert. Weil stellt euch vor, wie krass wäre das gewesen, wenn ich jetzt gewusst hätte, okay, es ist echt die Immunologie und zumindest versucht das jetzt mal, ne? Also, aber es hat sich halt wieder nichts getan und somit hatten wir einfach wieder keine Aussage und deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht von der Immunologie so überzeugt, weil halt da auch sich einfach wieder nichts getan hat, aber es kann natürlich auch am Embryo gelegen haben, ne? Du weißt das nie. Das ist ja das Schlimme im Kinderwunsch. Ja, und dann, was ist dann passiert? 3-mal dürft ihr raten. Nach dem Transfer, HCG 0, was hatte ich dann? Eine Zyste, jawohl. Genau, und dann ging es nämlich wieder los mit meinen Eierstöckzysten. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, das war September 2024, da haben wir mit unserem Podcast gestartet. Das heißt, da bei der ersten Folge, das war der Transfer, von dem ich gerade erzählt habe, wo wir, ja, gescheitert sind und dann eben diesen Podcast gestartet haben. Und somit ist quasi unsere Geschichte zu Ende. Ne? Krass, oder? Also ich meine, da haben wir jetzt, glaube ich, wirklich viel erzählt und auch wirklich viel versucht. Und ich habe hier auch schon einen Kommentar bekommen, wir sollen unbedingt die Immunologie checken lassen. Und natürlich haben wir das alles eben gemacht. Und ja, und ich bin auch nicht der allergrößte Fan von dieser Immunologie, aber klar, sie ist halt, könnte halt ein Thema sein und dann darf man es auch nicht, finde ich, ignorieren. Wird aber halt spannend werden, weil wir haben jetzt natürlich einen Plan, wie es weitergehen soll. Das werden wir in der nächsten Folge erzählen, weil jetzt ist ja quasi von September 2024 bis heute, Januar 2025, hatte ich jetzt durchgehend Zysten, ne? Also wir konnten da auch nicht viel machen. Wir hatten dann ja einen Versuch noch, das hatte ich aber auch im Podcast schon erzählt. Also da hatten wir einen Versuch noch im Oktober, weil dann die Zyste schon so ein bisschen zusammengefallen war und nicht mehr so den Eisprung nicht mehr unterdrückt hat. Und dann hatten wir einen Versuch als ein Nixi Naturell in Pasing gemacht und die ist ja auch völlig nach hinten losgegangen. Das hatte ich ja alles erzählt. Und dann danach sind ja eben diese 2 Zysten entstanden und dann habe ich die Pille bekommen. Und ne, jetzt habe ich die Pille aber wieder abgesetzt. Das war damals im Oktober, jetzt ist eben Januar. Ich habe immer noch eine Zyste, morgen ist wieder Ultraschall. Also ja, mal gucken, wie es weitergeht mit mir, ob ich überhaupt jemals wieder irgendwie einen Versuch haben werde, wir wissen es nicht. Genau, aber dazu mehr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen, ja, irgendwie mit meiner Geschichte oder mit unserer Geschichte auch etwas weiterhelfen. Natürlich gibt es jetzt noch weitere Folgen. Ich habe schon einige Themen auch angesprochen, wo wir auch noch mal tiefer reingehen. Und ich hoffe auch, das hat euch ja vielleicht auch nochmal geholfen, vielleicht gewisse Dinge einzuordnen oder auch zu verstehen. Und ja, jeder muss es halt für sich selber wissen, ne? Was lässt er untersuchen und was nicht und was lasse ich therapieren und was nicht und was nehme ich auch für Medikamente und was nicht. Ich finde, da muss man auch selber in die Verantwortung gehen, weil einfach da die Ärzte in keinster Weise eine einheitliche Meinung haben. Aber wie ich es gerade schon gesagt habe, 80% der Ärzte halten davon gar nichts. 0,0, nada, niente. Ne? Also deswegen, das ist ja schon auch ein gewisses Feedback. Also so relevant kann es ja dann auch nicht überall sein. Es gibt immer Ausnahmen. Aber deswegen, ich sage auch immer, auch die anderen Ärzte sagen, das Wichtigste ist, dass der Embryo gut ist und kräftig und gesund. Das ist das Allerwichtigste, auch aus meiner Sicht. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder bei was auch immer oder schönen Abend. Ich freue mich auf die nächste Folge und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder könnt mir gerne Instagram schreiben oder eben auch im Podcast. Mein Instagram-Account ist mellas.kivu.journey. Meldet euch gerne und in diesem Sinne, ich freue mich auf den Austausch. Bis dann!